danke sehr herzlich für die Einladung und für Ihr Interesse. Die Wahrheit des Evangeliums, die Glaubwürdigkeit der Bibel im Kreuzfeuer der Kritik. Was ist eigentlich die Wahrheit des Evangeliums, nach der man fragt, die kritisiert wird und an der am Ende auch die Glaubwürdigkeit der Bibel und vielleicht nicht nur der Bibel, sondern des christlichen Glaubens, des Evangeliums überhaupt hängt. Was hat diese Wahrheit mit Kritik zu tun? Und wenn man tatsächlich das, was die Bibel zu sagen hat, ins Kreuzfeuer der Kritik nimmt, was bleibt denn dann nach dieser kritischen Probe am Ende tatsächlich übrig? Ich vermute, dass einige von Ihnen den Bestseller kennen. Das muss ich mich erstmal gewöhnen. So. Der im Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre Furore gemacht hat von Werner Keller mit dem Titel Und die Bibel hat doch recht. Also ich habe das Buch, muss ich gestehen, verschlungen, als ich es entdeckt habe. Forscher beweisen die Wahrheit der Bibel. In diesem Titel Und die Bibel hat doch recht steckt ja eigentlich bei Lichte besehen eine gewisse verteidigende Position. Vorausgesetzt ist ja doch, dass es da eine Kritik an der Bibel gibt, die darauf hinausläuft, dass die Bibel nicht recht oder nicht ganz recht oder nicht in jeder Hinsicht recht haben soll. Es wird gezweifelt, dass das, was in der Bibel zu lesen ist, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Welcher Wahrheit eigentlich? Der Autor Keller meinte der historischen Wahrheit. Die Bibel ist über weite Strecken des Alten wie des Neuen Testamentes ein Geschichtsbuch in dem Sinne, dass sie erzählt, was geschehen ist seit Erschaffung der Welt und dann durch die Geschichte Israels hindurch, die Geschichte Jesu in den Evangelien, die Geschichte der Apostel in der Apostelgeschichte. Hat die Bibel recht? Sagt sie die Wahrheit oder lügt sie sich? Das wäre dann ja zugespitzt die Variante, die Geschichte so zurecht, wie es ihr eben halt gerade passt, weil sie eben halt vielleicht nicht nur das Interesse hat, die Wahrheit zu sagen, sondern eigene Interessen und seien es noch so honorige Glaubensinteressen zu verfolgen. Die Bibel hat doch recht, war die These und der Untertitel Forscher beweisen die Wahrheit der Bibel macht jetzt eine Wolte sozusagen von den Exegeten, die sich mit der Bibel selber beschäftigen, wird offensichtlich wenig erwartet. Forscher, die Wahrheit der Bibel beweisen, sind in diesem Buch in erster Linie Archäologen, Altertumskundler, Judaisten, Ägyptologen, die jetzt durch die Forschung auf ihrem Gebiet, wie soll ich mich ausdrücken, eine Art Plausibilität begründen, einen Hintergrund zeichnen, vor dem man die biblische Geschichte eigentlich ganz gut verstehen kann. Dieses Buch ist ein Bestseller der 60er Jahre. Man muss ihm heute einen anderen Bestseller zur Seite stellen, der von einem jüdischen Autoren Duo geschrieben worden ist und den etwas reißerischen Titel hat, Keine Posaunen vor Jericho, und im Untertitel eigentlich das variiert, aber ins Negative kehrt, was man bei Keller zu finden hatte, die archäologische Wahrheit über die Bibel. Die Kernthese dieses Buches besteht darin, dass eben halt große Teile des Alten Testamentes keine historische Basis haben und das soll mit Hilfe der Archäologie bewiesen werden. Und Jericho ist sozusagen das Aushängeschild, weil in dem Zeitraum, so die Auskunft der Archäologie, in dem davon berichtet worden ist, dass die Mauern von Jericho zusammengebrochen sind, es angeblich gar keine Besiedlung in Jericho gegeben habe. Natürlich ist dieses Buch in Israel ein Politikum, weil die Bestreitung der Historizität des Alten Testamentes, die Fundamente dieses jüdischen Staates zu erschüttern drohen, und genau deswegen muss man auch sozusagen mit gewisser polemischer Schärfe diese These vertreten. Letztendlich, und das möchte ich gleich am Anfang dieses Vortrags freimütig bekennen, geht der Streit zwischen Keller und Finkelstein im Grunde wie ein Patt beim Schachspiel aus. Man kann mit Hilfe der Archäologie sicherlich eine hohe Plausibilität erzeugen für sozusagen die Kultur, in der die Bibel spielt. Es gibt auch spektakuläre archäologische Funde, die auf bestimmte biblische Texte ganz genau passen. Aber es gibt eben halt auch große, große Fragezeichen hinter dem, was vor allen Dingen im Alten Testament und ansatzweise auch im Neuen Testament geschrieben steht. Beide Autoren denken, dass die Wahrheit nicht eigentlich in der Bibel selbst zu finden ist, sondern mit Hilfe einer modernen Wissenschaft, die alles andere macht, als den biblischen Text selbst zu lesen. Und damit ordnen sich beide Autoren in ein Verständnis von Wissenschaft und Wahrheit ein, das typisch neuzeitlich ist und das es in gewisser Weise nichts anderes tut, als einfach nur wiederzuspiegeln, was so im Stern und im Spiegel unter der Rubrik Wissenschaft normalerweise kolportiert wird. Wissenschaft ist Naturwissenschaft, sind objektive, exakte Wissenschaften, und Wahrheit ist Richtigkeit. In gewisser Weise sind Keller und Finkelstein, wenn man so will, Besserwisser, die es sozusagen auf der so positiv oder negativ durch Archäologie die Wahrheit der Bibel entweder beweisen oder zerstören wollen. Meine Frage ist zunächst einmal, ist diese Frage überhaupt richtig gestellt? Wenn wir nach der Wahrheit des Evangeliums fragen, wonach suchen wir denn dann eigentlich? Und zwar nicht sozusagen, weil wir alle Zeitgenossen sind, die natürlich irgendwie auch eine historische Neugier haben. Wer wollte nicht wissen, was wirklich passiert ist? Sondern weil man ein inneres Verhältnis zur Bibel selbst hat. Also sozusagen auch mit Herzblut sich auf die Suche nach der Wahrheit macht. Und dann zunächst aber einmal fragen müsste, welche Bedeutung Wahrheit denn eigentlich in der Bibel selbst hat. Und dabei bin ich bei meinem ersten Punkt, den Sie auch auf Ihrem Handzettel finden. Ich möchte gerne mit Ihnen erstens über das biblische Verständnis von Wahrheit sprechen, zweitens über das biblische Verständnis von Glaubwürdigkeit und drittens dann über das, was man Kritik nennen kann und was man mit Hilfe der Kritik tatsächlich in Erfahrung zu bringen vermag. Der erste Punkt: Das Evangelium, in erster Linie mal neutestamentlich verstanden, ist tatsächlich eine Größe, die mit Wahrheit zu tun hat und deren Gegensatz der Irrtum ist. In Sachen Religion mit dem Gegensatz von wahr und falsch zu arbeiten, ist alles andere als selbstverständlich und alles andere als ungefährlich. Es ist nicht ungefährlich, weil wir gerade in unserer Gegenwart Formen eines militanten religiösen Fundamentalismus beobachten, der üblicherweise sich auf eine bestimmte Wahrheit beruft, angesichts derer alle diejenigen, die dieser Wahrheit nicht zustimmen, im radikalen Einzelfall vielleicht sogar noch nicht mal ein Recht zu leben haben. Die Verbindung des Evangeliums als einer religiösen Größe mit Wahrheit ist aber insofern auch ungewöhnlich, als keineswegs jede Religion mit einem Wahrheitsanspruch auftritt. Vielfach ist Religion einfach Tradition, Herkommen, Ausdruck von einer bestimmten Zugehörigkeit. Das urchristliche Evangelium, das in die Welt der Römer und der Griechen vorgedrungen ist, bringt überhaupt erst die Idee des Glaubens und der Wahrheit und der Bekehrung unter die Leute. Über das, was Religion ist, muss man ganz neu nachdenken, wenn man mit auf einmal einem Bekenntnis konfrontiert wird. Es gibt nur einen Gott und keine anderen Götter neben ihm. Das ist ein revolutionärer neuer Ansatz in Sachen Religion. Es gibt nur einen Herrn und keine anderen neben ihm. Es gibt nur einen Geist, der alles erfüllt. Wer mit einem solchen bestimmten Bekenntnis auftritt, und die Christen sind mit diesem Bekenntnis aufgetreten, weil Jesus mit diesem Bekenntnis aufgetreten ist, der stellt die Wahrheitsfrage, der verbindet das Evangelium und die eigene religiöse Überzeugung mit Wahrheit und muss dann sagen, was Wahrheit ist und was Irrtum ist und muss zeigen, ob diese Wahrheit tatsächlich sozusagen das Leben erschließt oder im Zweifel sogar ein Leben vernichtet, was die fundamentalistische Variante wäre. Schauen wir uns an, wo das Stichwort Wahrheit im Neuen Testament vorkommt. Wenn man da in einem Lexikon nachschaut, wird man viele Stellen finden. Ich habe jetzt drei dieser Stellen herausgesucht. Eine erste findet man im Markus-Evangelium. Das ist eine kleine Szene, in der ein Schriftgelehrter, wir sind schon im 12. Kapitel, Jesus ist schon in Jerusalem angekommen, es geht um die letzten Auseinandersetzungen, Jesus die entscheidende Frage stellt, nämlich, welches ist das wichtigste, das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet darauf, indem er, die meisten von Ihnen kennen diese Szene, zwei Liebesgebote miteinander kombiniert. Das Gebot, du sollst Gott lieben, das erste, und ein zweites ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das Gebot, du sollst Gott lieben, hat einen Vorsatz, nämlich das jüdische Grundbekenntnis, es gibt nur einen Gott. Und deswegen sollst du ihn lieben mit allem, was du hast. Und für Jesus, dann wäre typisch die unmittelbare Verbindung und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darauf antwortet nach dem Markus-Evangelium der Schriftgelehrte, Kalos, gut, schön, Lehrer, du hast die Wahrheit gesagt. Was heißt hier Wahrheit? Wahrheit heißt, Jesus hat die Sache auf den Punkt getroffen. Wahrheit heißt, Jesus hat das Gesetz, die Tora Israels, hat das Wort Gottes nicht verleugnet, er hat es nicht verfälscht, sondern er hat es durch seine Konzentration auf die Gottes- und die Nächstenliebe erschlossen. Jesus hat durch sein Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe etwas sichtbar gemacht, was im Gesetz eingeschlossen gewesen ist, was man aber bevor Jesus diese Wahrheit gesagt hat, so deutlich vielleicht nicht erkannt hat. Du hast die Wahrheit gesagt. Es heißt sogar die Wahrheit gesagt. Nicht nur eine, ist ganz interessant, sondern du hast die Wahrheit gesagt, weil in diesem Wort Jesu von einem Punkt her alles erschlossen ist und sich erschließen lässt, was man über das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen sagen kann. Jedenfalls hat der Evangelist Markus es so dargestellt, weil er wenigstens im Rückblick das absolut schlagende, prägende dieser Antwort Jesu erkannt hat. Und er hat dafür sich stark gemacht zu sagen, man kann sich viele andere Gesetzesinterpretationen ausdenken, Und alle mögen ihre Argumente haben. Aber wenn es ernst wird, wenn man wirklich diese Frage an sich heranlässt, welches ist das größte Gebot im Gesetz, dann gilt die Antwort Jesu und keine andere so wie diese Antwort. Eine Antwort, die Gottesliebe und Nächstenliebe miteinander verbindet, ist allerdings eine Antwort, die vom Ansatz her nicht aggressiv sein kann, sondern die vom Ansatz her gerade das Gegenteil dieser Aggressivität im Namen Gottes ist, sondern die vom Ansatz her das zur Geltung bringt, was Liebe Gottes genannt wird. Deswegen hat es diese Wahrheit in sich. Sie ist nicht nur eine Information über den Sinn des Gesetzes, sondern sie ist auch eine Einladung, diesen Weg der Einheit von Gottes und Nächstenliebe zu gehen. Der Schriftgelehrte wiederholt dann mit etwas anderen Worten diese Antwort Jesu und Jesus sagt ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Mal kein Streitgespräch, sondern ein Konsensgespräch im Evangelium. Lesen wir das Johannesevangelium. So steht dort sozusagen, was jetzt noch einen Schritt weiter geht. Nach dem Markus-Evangelium ist Jesus derjenige, der die Wahrheit sagt. Nach dem Johannes-Evangelium ist er derjenige, der die Wahrheit ist. Darin haben viele eine Verfälschung gesehen. Ich glaube, dass sie das Gewicht der Wahrheit im Markus-Evangelium unterschätzt haben. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Jesus ist derjenige, der am Ende seinen Kopf dafür hinhält, dass seine Auslegung des Gesetzes richtig ist. Er ist der Lehrer. Und er ist Lehrer in einer Weise, dass bei ihm das, was er sagt und das, was er tut, zu 100% zusammenstimmen. Weil nur die Art und Weise, wie er lebt, das verifizieren kann, was er von Gott sagt. Und weil er nur sozusagen mit dem Einsatz seiner ganzen Person das Gewicht dieser Antwort auf die Frage, was ist das Größte im Gesetz, verifizieren kann. Im Johannesevangelium ist dieser Sprung von dem, was Jesus sagt, zu dem, wer Jesus ist, an vielen Stellen gegangen. Und zwar so, dass durchweg mit Motiven, die man aus den anderen Evangelien kennt, gearbeitet wird und Jesus es auf sich bezieht. Sie kennen das Gleichnis vom verlorenen Schaf und der Hirt geht diesem Schaf nach. 15. Kapitel bei Lukas, 18. bei Matthäus und im 10. bei Johannes steht, ich bin der gute Hirt. Ja, das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern das hat diesen Rückgriff in den Evangelien, die anscheinend gar nichts mit Jesus zu tun haben, sondern mit Hirten und Schafen. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass es Jesus ist, der dieses Gleichnis erzählt, dann haben die eben sehr viel mit Jesus zu tun und das wird expliziert. Jesus sagt nach Johannes 14,6, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Weg ist der Weg zu Gott. Diesen Weg geht Jesus jetzt durch den Tod hindurch. Er geht in den Tod hinein, er geht ihn durch den Tod hindurch. Und dies ist der Weg des Lebens, weil er unter der Verheißung der Auferstehung steht, die Jesus selbst erfährt, erwirkt und die er damit als die große Lebenswende ankündigt und verheißt. Dieses Wort, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, spricht Jesus nach dem Johannesevangelium in einer ganz bestimmten Situation. Nämlich in der Situation, dass seine Jünger zutiefst erschüttert sind, dadurch, dass Jesus sie ziemlich direkt mit der Unausweichlichkeit seines Todes konfrontiert und gleichzeitig von seiner Auferstehung in einer Weise redet, dass er sagt, ich gehe den Weg zum Vater. Ich gehe den Weg zu Gott. Und damit stellt sich für die Jünger Jesu die doppelte Frage, und wir? Unser Messias wird uns genommen durch die Kreuzigung. Und mehr noch, unser Messias geht weg. Wir bleiben aber in der Welt zurück. Philippus, Thomas bekennen, dass sie den Weg Jesu nicht sehen können. Sie verstehen nicht, warum Jesus sterben muss. Sie verstehen nicht, warum er von ihnen fortgehen muss, um wieder zu ihnen zurückkehren zu können und sie mit zu Gott zu nehmen. Sie verstehen letztendlich nicht, warum ihnen in diesem Menschen Jesus, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt haben, Gott selbst begegnet. Das ist das tiefe Glaubensproblem, ein ganz tiefes Glaubensproblem der Jünger. Und auf dieses Glaubensproblem kann Jesus nur mit der absoluten Unbedingtheit seiner Zusage antworten. Jede Bedingung, jede Einschränkung, jeder Rückgriff auf eine bloße Möglichkeit würde die Jünger ja in ihrem Zweifel zurücklassen. Wenn Jesus sagen würde, ich bin ein Weg und ihr probiert mal euren aus. Wenn Jesus sagt, ich habe da eine Wahrheit, sucht ihr mal eure. Ich habe da sozusagen einen Lebensentwurf, sucht ihr euren. Dann wären die Jünger sozusagen in ihrer Distanz zu Jesus, in ihrer Angst vor dem Tod, in ihrer Angst verlassen zu werden, am Ende von Gott verlassen zu werden, allein gelassen. Nur die Unbedingtheit dieses Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben kann in dieser existenziellen Erschütterung, in der sich die Jünger befinden, eine wirkliche Antwort geben, die Hoffnung macht und Glauben begründet. Das ist ein zweiter Ort, in dem Wahrheit begegnet und in dem vielleicht deutlich wird, was eigentlich auf dem Spiel steht, wenn man von der Wahrheit des Evangeliums etwas in Erfahrung bringt. Das Stichwort meines Vortragstitels selbst, Wahrheit des Evangeliums, ist eines, das beim Apostel Paulus zu finden ist, und zwar gleich zweimal in dem Brief, den er den Galatern geschrieben hat. Einmal im zweiten Kapitel erinnert er an die Konflikte innerhalb der frühen Kirche, die auf dem Apostelkonzil gelöst worden waren. Er sagt, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bleibe. Deswegen habe ich die Auseinandersetzung mit denen gesucht, die euch die Freiheit des Glaubens nehmen sollen. Der Einsatz des Apostels für die Wahrheit dient nicht sozusagen der dogmatischen Unterdrückung derjenigen, die jetzt nun ihm einmal gefolgt waren und sich vor gar nicht so langer Zeit haben taufen lassen, sondern dient im Gegenteil der Befreiung. Und etwas später, indem er einen Konflikt mit Petrus und mit Barnabas und vielen anderen über den rechten Weg referiert, aus seiner Sicht natürlich referiert, sagt er, dass er sie kritisiert habe, Petrus einschließlich, weil sie, ich habe es jetzt mal ein bisschen wörtlicher übersetzt, als es in der Einheitsübersetzung steht, weil sie nicht recht auf dem Weg zur Wahrheit des Evangeliums gingen. Das ist ein ziemlich dynamisches Bild. Es gibt die Wahrheit des Evangeliums, man ist auf dem Weg in diese Wahrheit des Evangeliums hinein oder vorsichtiger erstmal auf diese Wahrheit des Evangeliums zu. Auf diesem Weg sind alle, aber man kann von diesem Weg abkommen. Und wenn man von diesem Weg abkommt, dann muss man sozusagen sich kritisieren lassen. Und Paulus ist derjenige, der den Mut hat, diese Kritik zu äußern. Fassen wir zusammen diesen ersten Punkt. Die Wahrheit, die das Evangelium auszeichnet, ist eine gewisse Angemessenheit der Rede von Gott. Paulus sagt es im ersten Korintherbrief an einer schwierigen Stelle, die damit zu tun hat, dass man das Kreuz Jesu als die Wahrheit Gottes, die Weisheit Gottes verstehen soll. Wir verkünden Gottes Weisheit im Geheimnis verborgen, die Gott vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit bestimmt hat. wenn man Weisheit und Wahrheit, wie das Paulus will, in ein inneres Verhältnis setzen will, dann ist damit sozusagen deutlich, was eigentlich auf dem Spiel steht und worum der Streit lohnt. Meines Erachtens nicht, ob die Mauern von Jericho zusammengebrochen sind oder nicht, sondern was der wahre Sinn dieser Geschichte ist. Es geht darum, ob in der Bibel wirklich sozusagen zum Ausdruck gebracht wird, was der Wille Gottes ist. Wie die Einheit von Gottes und Nächstenliebe entdeckt worden ist und verwirklicht worden ist. Wie diese Verheißung des ewigen Lebens auf dem Weg entdeckt und verwirklicht worden ist. Wie diese Freiheit des Glaubens aus dem Bekenntnis, aus der Erkenntnis der Wahrheit heraus gefallen ist. Das ist mein erster Punkt. Um diese Wahrheit des Evangeliums lohnt sich der Streit. Es gibt überhaupt nur Theologie um dieser Wahrheit willen. Und wenn man sich mal genauer umschaut, würde man sagen, also auch, dass heute die wirklichen, auch intellektuellen Auseinandersetzungen, die ich als Auseinandersetzung sehr schätze, nicht um solche, Entschuldigung, mehr oder weniger läppischen Fragen, bis dahin, ob Jesus verheiratet war. Ja? Also irgend so ein komischer Text, der vielleicht gar nicht echt ist, aus dem so und so vielen Jahrhundert. Und sofort plustern sich alle auf und für einige scheint dann sozusagen der Glaube zusammenzubrechen oder endlich die der Kirche ihre Grundlagen genommen zu sein. Ja, warum regt man sich denn eigentlich so auf? Weil man im Grunde doch weiß, dass es bei Jesus um ein paar andere Dinge geht. Ja, er ist in seiner Lebensführung so interessant, dass man alles Mögliche skandalisieren kann. Und zwar nur an ihm. Und zwar nur deswegen, weil sein Name eben halt mit einer Wahrheit verbunden ist, die man nicht in den Geruch des Fundamentalismus stecken kann, der die wirkliche sozusagen Herausforderung ist. Wenn das die Wahrheit ist, wie sieht es dann mit der Glaubwürdigkeit und in erster Linie, muss mich noch mal ein bisschen gewöhnen, mit der Glaubwürdigkeit der Bibel selbst aus? Also, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Mit dieser Konzentration der Wahrheit auf diese Verhältnisbestimmung zwischen Gott und den Menschen ist alles das, was wir historisch nennen würden, keineswegs ad acta gelegt. Es geht ja nicht darum, irgendeine sozusagen Theorie zu kommunizieren, die man theoretisch an jedem Ort und zu jeder Zeit finden könnte. Es geht gerade im Gegenteil darum, an der Geschichte eines Menschen, nämlich dieses Jesus von Nazareth, die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen abzulesen. Und nicht nur die vergangene, sondern auch die gegenwärtige und am Ende unsere. Es geht darum, die Geschichte dieses einen Menschen, Jesus, einzuzeichnen, in die Geschichte des Gottesvolkes Israels. Deswegen gibt es kein Neues Testament ohne das Alte. Aus einem rein christologischen Grund, wenn man so sagen darf. Das Alte Testament hat auch ein eigenes Recht, aber vom Neuen Testament her betrachtet ist es absolut erforderlich, durch diesen ganzen Gang der Geschichte hindurch zu gehen, weil man sonst sozusagen Jesus nicht in dem Kontext, nicht in den Zusammenhängen wahrnehmen kann, in die er sich selber hineingestellt hat. Warum geht er denn in eine Synagoge, um dort aus dem Propheten Jesaja vorzulesen? Warum geht er denn in den Tempel, um ihn wieder zum Haus Gottes zu machen? Weil er an diesen Orten hängt, weil er sie von innen heraus sozusagen revolutionieren will durch diese Botschaft von der Gottes und den Nächsten. Also, diese Wahrheit kann man nicht einfach von irgendwoher beweisen, sondern diese Wahrheit ist eine, die auf Glaubwürdigkeit angewiesen ist. Es muss Menschen geben, die für sie eintreten. Und diese Menschen kann man sich nicht ausdenken, sondern die müssen wirklich gelebt haben. Und im Kern ist es dieser eine Mensch, Jesus, von dem her sich der ganze Sinnkosmos erschließt. Also ist die historische Frage nicht außen vor, aber sie hat eben halt einen ganz bestimmten Ort. Für das Neues Testament ist auf der einen Seite klar, man kann diese Wahrheit nicht einfach beweisen, weil es um den Frieden Gottes geht, der alles Verstehen übersteigt. So schreibt es Paulus mal so nebenbei im Philipperbrief, und da kann man ganze Bücher drüber schreiben. Die Wahrheit kann und muss aber bezeugt werden, weil sie auf der Überzeugung von Menschen beruht und auf Überzeugung aus ist. Es geht nicht darum, sozusagen bewusstlos einfach eine bestimmte religiöse Praxis weiterzumachen, sondern es geht um Überzeugung im Glauben. Das ist übrigens auch der eigentliche Sinn von Evangelisierung. Und Neuevangelisierung nimmt einfach wahr, dass der Glaube auch bei vielen Getauften, sagen wir mal vorsichtig, weit abgesunken ist und dass man da irgendwie versuchen muss, ihn zu revitalisieren. Und die alten Methoden, Mission, Katechese scheinen da nicht ganz zu funktionieren. Ja, also muss man da nach etwas Neuem suchen. Darum geht es, weil nicht alle das Wort Neuevangelisierung verstehen. Meine Mutter fragt mich auch, was machst du eigentlich mit Neuevangelisierung? Und wenn ich meiner Mutter das erklären muss, dann gibt es noch einen gewaltigen Kommunikationsbedarf an der Stelle. So, Glaubwürdigkeit ist aber eine hochrangige intellektuelle Kategorie. Wenn jemand glaubwürdig ist, ist ein bestimmtes Ethos der Lebensführung erforderlich, aber man muss auch Rechenschaft ablegen können für das, was man zu sagen und zu tun hat. Paulus ist sozusagen für diese Fragen immer der, wie ich finde, beste biblische Zeuge. Paulus hat auf der einen Seite ein ziemlich hohes Verständnis von der Leistungsfähigkeit der menschlichen Vernunft. Am Beginn des Römerbriefes sagt er nämlich, offenbar wird Gottes Zorn, das ist sozusagen sein kritischer, prophetischer Ansatz hier, vom Himmel her, lesen wir mal etwas langsam, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die durch Ungerechtigkeit die Wahrheit aufhalten. Letztendlich kann man die Wahrheit nicht aufhalten. Aber man kann versuchen, sich ihr in den Weg zu stellen, weil man selber kein Interesse hat, dass die Wahrheit ans Licht kommt. In erster Linie ja wohl die Wahrheit des eigenen Lebens. Und das Mittel, das man wählt, um die Wahrheit aufzuhalten, ist nach Paulus Ungerechtigkeit. Gerechtigkeit hilft der Wahrheit auf, aber Ungerechtigkeit hält sie auf. Woher kommt die? Paulus sagt, was erkennbar ist von Gott, ist allen Menschen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart, denn seine Unsichtbarkeit lässt sich seit Erschaffung der Welt an seinen Werken verstehen, seine ewige Macht und Gottheit, sodass sie ohne Entschuldigung sind. Denn sie erkannten Gott, verehrten ihn aber nicht als Gott und dankten nicht, sondern zunichte wurden ihre Gedanken und verfinstert wurde ihr unverständiges Herz. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren und vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen oder Vögel und Vierfüßler und Reptilien gleich. Das ist sozusagen der Stil der prophetischen Götzenkritik, den Paulus sich hier zu eigen macht. Paulus meint, dass man mit Hilfe der Vernunft schon zwischen Gott und Götze, zwischen Idolen und Ikonen unterscheiden kann. Was nicht bedeutet, dass alle auch dann der Kapazität dieser Unterscheidung tatsächlich folgen. Sie machen sozusagen ihre eigenen Götter und nach Paulus ist das der Keim allen Übels. Positiv formuliert, es gibt so etwas wie eine moralische Gewissheit. Mehr ist das nicht, ist kein mathematischer Beweis, aber eine moralische Gewissheit, dass man zwischen Gut und Böse unterscheiden muss. Dass man zwischen Liebe und Hass unterscheidet. Dass man anderen Menschen erkennt, sie wollten lieber geliebt als gehasst sein. Wenn man aber das zuerkennt, dann kann man nicht letztendlich sozusagen auf der zwischenmenschlichen Vertragsebene bleiben, sondern muss Gott ins Spiel kommen. Und an der Stelle macht Paulus Gott stark. Wenn er auch Kritik übt an denen, die Gott nicht als Gott anerkennen. Wenn das richtig sein sollte, dann führt der Weg des Glaubens nicht aus dem Raum des Verstandes heraus, sondern dann führt der Weg des Glaubens in einen Raum hinein, der durch den Verstand geöffnet wird. Mithilfe des reinen Verstandes kann ich nicht zum Gläubigen werden. Aber wenn ich wirklich sozusagen, so jedenfalls Paulus, ein nachdenklicher Mensch bin, dann wird mich diese Nachdenklichkeit nie und nimmer hindern, zu einem Gläubigen zu werden, im Gegenteil. Ich bin dann sozusagen als nachdenklicher Mensch auf dem besten Weg, auch ein Gläubiger werden zu können. Was dann immer, gerade nach Paulus, letztendlich eine Gnade Gottes ist. Umgekehrt, wenn ich gläubig bin, verliere ich meinen Verstand nicht. Ich bitte euch, so schreibt Paulus im Römerbrief etwas später, durch das Erbarmen Gottes eure Leiber darzubringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, als euren, wenn ich jetzt vom Griechischen herkomme, sage ich, logischen Gottesdienst. Das Wort logisch, das steht an dieser Stelle. Ich weiß jetzt keine bessere Übersetzung als verständig, vernünftig. Man kann ein bisschen experimentieren. Euren logischen Gottesdienst. Ihr sollt euch nicht dieser Welt anpassen, sondern euch wandeln durch die Erneuerung des Geistes, neues Denken, damit ihr beurteilt, unterscheiden könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Glaube ist nicht irrational, sondern er ist logisch, weil er den Sinn des Lebens erhält. Das ist jedenfalls seine eigentliche sozusagen Auskunft und seine eigentliche Aufgabe. Wenn man das auf das Glaubensverständnis selber bezieht, nach dem Markus-Evangelium, ist das Erste, was Jesus sagt, Gottes Herrschaft ist nahegekommen, Zeit ist erfüllt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus hat das gesagt und im Neuen Testament steht es geschrieben. Wenn man wirklich auf diesen Weg des Glaubens, der durch den Verstand geöffnet wird, weitergehen will, braucht man Zeugen des Glaubens. Der Zeuge des Glaubens ist Jesus. Man braucht aber auch Zeugen vom Zeugen des Glaubens, weil keiner mehr heute diesen Jesus selbst live als irdische Gestalt erleben kann. Also hat Jesus von allem Anfang an darauf geachtet, dass Menschen zu ihm kommen, die er in seine Nachfolge gerufen hat und die jetzt nichts Wichtigeres zu tun haben, als diese Glaubensbotschaft, die er selber verkündet hat, weiterzugeben und zu verbreiten. Die müssen dann selbst Gläubige sein, so wie es Paulus mal im 2. Korintherbrief von sich selbst sagt, wir haben denselben Geist des Glaubens, gemäß dem, was geschrieben steht, jetzt zitiert er Psalm 116, ich glaube, deshalb rede ich. Und das wendet jetzt Paulus auf sich an. Auch wir glauben und deshalb reden wir. Das scheint mir ein bisschen der Schlüssel zum gesamten Neuen Testament zu sein. Wer redet, soll etwas zu sagen haben. Was zu Wort kommen muss, aus neutestamentlicher Perspektive, aus gesamtbiblischer Perspektive, ist der Glaube. Würde der Glaube nicht ausgesprochen werden, könnte man nicht irgendwie anders auf das Evangelium kommen. Wenn man aber nicht auf das Evangelium kommt, kommt man nicht auf die Einheit von Gottes und Nächstenliebe, kommt man nicht auf die Verheißung des ewigen Lebens. Also bedarf es derjenigen, die glauben. Das Neue Testament ist in der Perspektive der Zeugen des Zeugen geschrieben worden. Und die Stimmen derjenigen, die wir im Neuen Testament lesen können, sind die Stimmen derjenigen, die so etwas sagen können, wie Paulus es sagt. Wir glauben, deshalb reden wir. Mithin hat alles, was im Neuen Testament geschrieben steht, nur Bedeutung, ist nur wahr, als ein Ausdruck des Glaubens. Eines Glaubens, der selbst Glauben anstecken will. Das ist die eigentliche Glaubwürdigkeit, um die es meines Erachtens im Neuen Testament und in der gesamten Bibel geht. So, und die wird jetzt kritisiert, und zwar ziemlich heftig, und zwar seit alter Zeit, aber auch speziell nochmal zugespitzt in der Gegenwart. Die Glaubwürdigkeit, ich konzentriere mich jetzt mal vor allen Dingen aufs Neue Testament. Nicht nur, aber vor allen Dingen. Die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments ist schon in der Antike massiv bezweifelt worden. Wer sich mal mit der antichristlichen Polemik der Antike beschäftigt, könnte auf die Idee kommen, dass die Neuzeit nicht so innovativ ist, wie viele ihrer Protagonisten meinen. Also zum einen, man hat schon sehr genau die Evangelien gelesen und hat die Unterschiede zwischen den Evangelien aufgelistet. Da gibt es lange sozusagen Zusammenstellungen, und da würde man auch heute nicht mehr finden, als schon im 2., 3. Jahrhundert zusammengestellt worden ist. Es gibt einen zweiten schwerwiegenden Einwand, der nämlich da lautet, das Christentum ist keine Religion der Elite, es ist keine Religion der Kapitale, der Metropole, sondern woher kommt das denn? Vom Ende der Welt. Und wer steht denn da? Gekreuzigter Zimmermann. Ja, also was soll der denn uns zu sagen haben? Und wer sind denn seine Zeugen? Einfache Fischer? Wer glaubt denen denn? Und noch schlimmer, hysterische Frauen. Denen kann man ja gar nichts glauben. So zum Beispiel Origenes, der nicht diese These vertritt, aber der sie referiert. Er zitiert einen Juden, der die Christen kritisiert hat, dass er nun, der lebend, sich selbst nicht helfen konnte, als Toter auferstanden ist und die Merkmale seiner Strafe zeigte und die Hände, wie sie durchbohrt waren. Offensichtliche Kenntnis des Johannesevangeliums. Ja, und der Thomas-Perikop, die steht da eigentlich im Hintergrund. Wer hat dies gesehen? Ein verrücktes Weib, ein hysterisches Weib, ein halbrasendes Weib, Maria Magdalena, wie er sagt, und vielleicht noch ein anderer von derselben Gaunerbande, da ist dann wahrscheinlich der Namenspatron meines Namenspatrons gemeint, der entweder die Anlage zu solchen Träumen in sich trug oder ein Opfer irregeleiteter Fantasie sich nach Belieben ein solches Trugbild schuf, wie dies schon Tausenden begegnet ist, oder der, was ich lieber glauben möchte, die anderen Menschen mit dieser Gaukelei in Erstaunen setzen und durch solche Lügen anderen Schwindlern einen Anhalt geben wollte. Von solchen Polemiken ist die antike Literatur voll, und wenn man so etwas sozusagen als Text des 19. Jahrhunderts von Feuerbach, ginge der zu großen Teilen, denke ich, glatt selbst auch durch. Die Widersprüche werden bearbeitet von den Kirchenvätern, allerdings weitgehend harmonisierend, oder aber, indem man aus der Not eine Tugend macht und sagt, ja, das ist ja gerade unsere Pointe, dass nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, dass nicht nur die Reichen, sondern auch die Armen, dass ja der Letzte derjenige geworden ist, der zum Ersten wurde. Und das hat ja offensichtlich auch dann durch Widersprüche und Kritik hindurch die Mehrzahl überzeugt. In der Moderne wird das Problem angeschärft durch den Widerspruch zwischen dem unterstellten Widerspruch zwischen dem Weltbild der Bibel und dem Weltbild, ich habe es mal so genannt, der modernen Physik, der damals modernen Physik. Das ist die Zeit, in der die Naturgesetze entdeckt werden und in der dann vieles fragwürdig und unglaubwürdig wird, was in der Bibel überliefert wird. Einer derjenigen, die da sozusagen mit Werf vorangegangen sind, ist der jüdische Philosoph Baruch Spinoza, der nicht das Neue, sondern das Alte Testament kritisiert hat in einer Form, die ich mir gleich mit Ihnen zusammen angucken würde, und der deswegen dann auch aus der jüdischen Synagogengemeinde ausgeschlossen worden ist. Spinoza formuliert folgendermaßen: Wir können also durchaus unbedingt den Schluss ziehen, dass alle wirklichen Geschehnisse, von denen die Schrift berichtet, gemeint ist jetzt hier das Alte Testament, sich wie überhaupt alles notwendig nach den Naturgesetzen zugetragen haben. Das ist sozusagen das Diktum, es kann nicht anders sein. Warum kann es nicht anders sein? Weil die moderne Wissenschaft uns das sagt. Die Naturgesetze stehen fest, Ursache-Wirkungszusammenhänge, die gelten immer, so dieses Postulat. Und deswegen kann nichts in der Bibel diesen Naturgesetzen widersprechen. Jetzt aber die Einschränkung. Findet sich irgendetwas, von dem man unumstößlich beweisen kann, dass es den Naturgesetzen widerstreitet oder sich nicht aus ihnen herleiten lässt, so muss man ohne weiteres annehmen, dass es von Frevelhänden in die Heilige Schrift eingefügt worden ist. Denn was gegen die Natur ist, ist auch gegen die Vernunft. Und was gegen die Vernunft ist, ist widersinnig und darum auch zu verwerfen. Die These von Spinoza, und die hat ihm Ärger eingebracht, ist also, die Bibel ist verfälscht. Und das zieht sich dann durch in unzähligen von Varianten. Im Neuen Testament noch mal stärker als im Alten Testament, weil es da mehr Leuten wehtut, wenn die sagen, der Jesus war ein Betrüger oder er hat gar nichts gekonnt oder die Apostel haben das nur sozusagen alles auf eigene Rechnung gemacht. Es hat eine bestimmte Voraussetzung, dieses Argument, von dem man vielleicht sagen kann, dass es in sich logisch ist. Nämlich, wenn es wirklich so ist, dass die Physik alles definiert und es nichts außerhalb des Gesichtskreises und des Erklärungsradius der modernen Naturwissenschaften gibt, dann wäre das eine mögliche Erklärung, um noch zu retten, was zu retten ist. Für Spinoza will ja eigentlich die Heilige Schrift nicht verwerfen, aber er will sie eben halt purifizieren, damit sie dem modernen Weltbild entspricht. Das ist jetzt hier im 17. Jahrhundert auf sehr hohem intellektuellem Niveau passiert. In abgesunkener Form finden Sie das immer wieder bis heute, weitgehend dann sozusagen als Versuch der Banalisierung, nicht? Also alles, was den Zauber der Bibel ausmacht, kann nicht wahr sein. Warum nicht? Weil es nicht in unserem üblichen Erwartungs- und Erfahrungshorizont vorkommt. Ja, wenn wir nur widerspiegeln würden, was wir eh schon denken, wenn wir wahrscheinlich uns jetzt nicht über die Wahrheit des Evangeliums und die Bibel unterhalten. Ja? Also wenn da nicht was wäre, was man nicht einfach so aus dem Alltag heraus erklären würde, ja, dann brauchten wir uns eigentlich mit diesem Buch nicht weiter zu beschäftigen. Nun versucht, das will ich jetzt an den Schluss stellen, die Theologie auf diese Fragen sozusagen zu antworten und sie macht es sozusagen in durchaus differenzierter, wenn auch teilweise problematischer Seite. Die katholische Kirche hat über lange Zeit einfach sozusagen kein Mittel gewusst, um diesem Druck der Offenbarungskritik zu widerstehen und ist dann so eine Art Immunisierungsstrategie gefahren. Ja? Also bis hin in die Organisation von Universitäten, das wäre eine eigene Geschichte. In der evangelischen Theologie öffnet man sich sehr breitwillig diesem neuen Denken, weil man modern sein will. Ich will das gar nicht kritisieren, sondern man möchte eben halt auch den Glauben am Leben erhalten. Und derjenige, der das vielleicht sofort am Anfang auf den Punkt gebracht hat, ist Immanuel Kant. In seiner Schrift über die Religion, hören Sie genau zu, innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Ja, also die Vernunft definiert, was Religion genannt werden kann und nicht etwa, was der Papst sehr stark macht, es gibt ein Wechselverhältnis von Glaube und Vernunft. Das ist eben halt aber für diese Zeit typisch. Der Lehrer des Evangeliums, Jesus, Lehrer, es spricht der Philosoph. Jesus kann eigentlich nur Lehrer sein. Ja? Der Lehrer des Evangeliums kündigte sich als einen vom Himmel Gesandten, indem er zugleich als einer solchen Sendung würdig den frohen Glauben für an sich nichtig, den moralischen dagegen, der allein die Menschen heiligt, wie ihr Vater im Himmel heilig ist und durch den guten Lebenswandel seine Echtheit beweist, für den allein Seligmachenden. So Kant erklärt. Also der Philosoph ist durchaus an der allein selig machenden Wahrheit interessiert. Das darf man ihm überhaupt nicht absprechen. Aber er kann diese allein selig machende Wahrheit nur in der Ethik erkennen. Nur im Vorbild. Und alles, was diesem Ethischen nicht entspricht, Gottesdienste, Bekenntnisse, Gebräuche, damit ist das Gesetz gemeint, das hat Jesus angeblich abgeschafft und als frohen Glauben disqualifiziert. Das heißt, als einen Glauben, der nicht befreit, sondern der versklavt. Und jetzt Kant weiter, dieser Lehre werden in einem heiligen Buche noch Wunder und Geheimnisse beigesellt, sowieso Ornamente zugeordnet, deren Bekanntmachung selbst wiederum ein Wunder ist und einen Geschichtsglauben erfordert, der nicht anders als durch Gelehrsamkeit sowohl beurkundet als auch der Bedeutung und dem Sinn nach gesichert werden kann. Mit anderen Worten, vergesst alle Wunder, nicht vergesst alles Beiwerk, sozusagen alles, was die Bibel in den Bereich des Mystischen, des Mysteriums hineinholt, das muss man entzaubern. Entmythologisierung wäre dann so ein Wort, das dann am Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt worden ist. Das hat man nicht gemacht, um den Glauben zu zerstören, sondern das hat man gemacht, um den Glauben zu retten, um ihn in der Moderne weiter vertreten zu können. Allerdings führt das de facto, muss man bei aller Nüchternheit sagen, zu einer theologischen Entleerung der Bibel. Denn das, was die Bibel eigentlich sozusagen ausmacht, die Wahrheit, von der wir hier gesprochen haben, ist auch, aber nicht nur ethische Orientierung, sondern ist ja eigentlich sozusagen die Rettung derer, die an bestimmten moralischen Maßstäben nicht, mit ihnen nicht zurechtkommen und scheitern. Heute sieht die Situation, Gott sei Dank, sozusagen etwas anders aus verschiedenen Gründen. Zum einen, jetzt habe ich hier die Folien verwechselt, Entschuldigung. Die Naturwissenschaft selber ist etwas sozusagen indirekter geworden, indem sie das mechanistische Weltbild eines Baruch Spinoza und anderer eben halt überwunden haben. Ludwig Wittgenstein, den viele sozusagen als den großen Philosophen des Positivismus anschauen, der aber ein Mystiker gewesen ist, schreibt, es ist zu ersehen, dass die Behauptung, die Wissenschaft hat bewiesen, dass es keine Wunder gibt, mit Wissenschaft ist typisch Englisch immer Naturwissenschaft gemeint, absurd ist. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass es keine Wunder gibt, ist nach Wittgenstein eine absurde Aussage. Wenn Sie mal so im Kopf abgleichen, wie häufig Sie diese Botschaft schon in den Medien gehört haben, die Wissenschaft hat bewiesen, dass es keine Wunder gibt. In Wirklichkeit, so Wittgenstein weiter, ist die wissenschaftliche Art, eine Tatsache zu betrachten, einfach nicht die Art, sie als ein Wunder anzusehen. Ja, das ist der Punkt. Deswegen bin ich persönlich auch recht skeptisch, wenn mir irgendwie ein Physiker die Schöpfungsgeschichte erklären will. Ja, es ist gut gemeint und es ist auch wichtig, nach Konvergenzen zu suchen. Aber eigentlich muss man den Unterschied im Ansatz verstehen. Und dann auch eben halt kritisch bleiben können, heißt unterscheidungsfähig bleiben können. Die Bibelwissenschaft selber hat sich sozusagen auf uralte Ansätze jenseits des Historismus verständigt. Bei Justin, einem der ältesten christlichen Theologen, steht so mal nebenbei, die Apostel haben in den von ihnen stammenden Erinnerungen, welche Evangelien heißen, überliefert. Ich brauche gar nicht weiter zu zitieren. Wenn die Evangelien Erinnerungen sind, ja, dann sind sie keine Live-Aufnahmen. Dann haben die immer einen bestimmten Abstand. Dann haben die immer das rausgefiltert, was im Rückblick ihnen als das Entscheidende vorgekommen ist. Und das Entscheidende ist das, was sie in der Perspektive des Glaubens von Jesus in Erfahrung gebracht haben. Und das ist der Anspruch, dass nur diejenigen Jesus verstehen können, die ihn in der Perspektive des Glaubens zu erkennen vermögen. Und schließlich ist die Exegese sozusagen selbstkritischer geworden, in dem Sinn, wie das Albert Schweitzer zu Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, in dem berühmten Buch über die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Die geschichtliche Erforschung des Lebens Jesu ging nicht von dem rein geschichtlichen Interesse aus, sondern sie suchte den Jesus der Geschichte als Helfer im Befreiungskampf vom Dogma. Auf den Punkt formuliert, das Dogma ist allerdings hier das protestantische und nicht das katholische. So fand jede folgende Epoche der Theologie ihre Gedanken in Jesus und anders konnte sie ihn nicht beleben. Und nicht nur die Epochen fanden sich in ihm wieder, jeder Einzelne schuf ihn nach seiner eigenen Persönlichkeit. Jesus, wenn er rein historisch betrachtet wird, ist eine reine Gestalt der Vergangenheit, die mit Ihnen und mit mir und mit uns nichts mehr zu tun hat. Deswegen treibt man keine Jesusforschung. Wenn man diese Leiche Jesus vitalisieren will, muss man ihr Leben einhauchen. Und das Einzige, so Schweizer, was der historisch-kritischen Forschung übrig geblieben war, war ihr eigenes Leben einzuhauchen. Die Alternative wäre der joanneische Ansatz, diesen Jesus eben halt nicht als einen Toten zu betrachten, sondern als einen auferstandenen Gekreuzigten, der lebt, indem er die Geschichte des Glaubens angestoßen hat, zu der alle diejenigen gehören, die in diese Tradition des glaubwürdigen Zeugnisses selbst hineingehen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese Linie sozusagen aufgenommen und positiv gewendet. Ich habe einfach mal geschaut in dem wichtigen Text über das Wort Gottes, wo hier das Stichwort Wahrheit vorkommt. Und dann jetzt noch drei Zitate und damit ende ich dann. Die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit. Wahrheit, Heil, Gott, Mensch, leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. Der Heilige Geist, durch den die lebendige Stimme des Evangeliums in der Kirche und durch sie in der Welt widerhallt, führt die Gläubigen in alle Wahrheit ein und lässt das Wort Christi in Überfülle unter ihnen wohnen. Es ist von den Büchern der Heiligen Schrift zu bekennen, dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres Heiles willen in Heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. Denn die Wahrheit wird je anders dargelegt und ausgedrückt in Texten von in verschiedenem Sinn geschichtlichen, prophetischen oder dichterischer Art oder in anderen Redegattungen. Das ist eine klare Wendung zum biblischen Verständnis der Wahrheit, als eine Heilswahrheit, die einen essentiellen Bezug zur Geschichte hat, aber sich nicht auf diesen Streit und die Bibel hat doch recht oder keine Posaunen vor Jericho zurückführen lässt. Und es ist gleichzeitig sozusagen ein Zugang zur Bibel, der diese Perspektive des Glaubens erkennt und diese Perspektive des Glaubens mit der Lebendigkeit des Evangeliums verbindet, in der seine Wahrheit liegt. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.
Ja, es besteht jetzt wie jedes Mal im Auditorium nach dem Vortrag die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Professor Söder, können Sie noch ein Wort zu Dawkins sagen?
Ja. Also Richard Dawkins ist ein englischer Religionsphilosoph, der ein Buch geschrieben hat, das in Deutschland unter dem Titel Der Gotteswahn bekannt geworden ist. Für mich sozusagen zunächst mal kulturhistorisch interessant, weil in diesem Buch jetzt keine neue Idee entwickelt wird, sondern im Grunde nochmal diese gesamte antichristliche, antikirchliche, antineutestamentliche, antibiblische Klammer auf, antijüdische Klammer zu Karte gespielt wird, so wie man sie aus vielen in vielen Spielarten sozusagen kennt. De facto wird versucht, dass Christentum als eine Religion der Inhumanität hinzustellen, weil es das Christentum einen absoluten Wahrheitsanspruch erhebt. Das ist sozusagen letztendlich der Kern. Und da kann man auch in Deutschland eine ganze Reihe von Philosophen, wie zum Beispiel Peter Sloterdijk, an die Seite stellen, der in einem Buch Gottes Eifer geschrieben hat, oder andere, Ulrich Beck zum Beispiel, die also in die ähnliche Kerbe hauen, aber jetzt nicht so aggressiv sind wie der Dawkins. An diesen Büchern scheint mir sozusagen zweierlei lehrreich zu sein. Zum einen, im Modus der Kritik spiegeln die etwas wider, was für das Christentum wesentlich ist, nämlich dieser Anspruch auf Wahrheit. Manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Kritiker das besser verstanden haben als irgendwelche Apologeten des Christentums, die dann wieder versuchen, das Evangelium weich zu spülen und zu sagen, naja, es ist eben halt ein Angebot. Es ist ein Angebot, aber was für eins? Ja? Also das kann man lernen im Modus der Kritik. Das Zweite ist, dass die den Finger auch eben halt nicht nur auf Wunden der Kirchengeschichte, sondern auch auf sozusagen verborgene Stellen der Heiligen Schrift halten, in denen es vorsichtig formuliert etwas robuster zugeht, als sagen wir mal im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das sind die Haupttexte, aber es gibt sozusagen keine zum prophetischen Charisma Jesu gehören die Gerichtsworte, zu den Gerichtsworten des Alten Testaments gibt sozusagen einen breiten Zugang, und darauf rekurrieren diese Kritiker regelmäßig, und eine ganze Reihe von sozusagen durchaus, also jetzt wohlmeinend Gläubigen, sind dann ganz verstört, weil sie sagen, ja, davon wissen wir gar nichts, ja, weil uns niemand sozusagen mal auch diese Seiten der Bibel gezeigt hat. Das kann man davon lesen. Sonderlich beeindrucken lassen muss man sich, denke ich, davon nicht intellektuell, weil es natürlich auch schon eine lange Geschichte der Auseinandersetzung mit diesen Vorwürfen gibt. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, ja gut, das ist eben halt, es spiegelt wieder, dass sozusagen eine bestimmte Lehrautorität und auch moralische Autorität offensichtlich gesehen wird und attackiert wird. Und viel ja, also es kann eigentlich nur bei denjenigen Eindruck machen, die wenig wissen.
Ja, ja, Herr Professor, ich darf sitzen bleiben, weil ich so leicht im Kreuz habe heute Abend.
Und ich darf stehen bleiben, damit ich hier besser den Zugang habe. Ja.
Ich möchte zurückgehen auf den Satz, wir glauben und deshalb reden wir.
Ja.
Ist nicht die heutige Re-Evangelisierung, der Versuch der Re-Evangelisierung, deshalb so schwer, weil wir im Grunde in unserer Kultur, in unserer gesamten Kultur, dazu gehört an erster Stelle die Sprache, sprachlos geworden sind. Der Humus ist weg. Wo kommt das Wort Gott noch vor? Wer wagt es heute in der Öffentlichkeit, in diesem Kreis natürlich nicht, aber in der Öffentlichkeit über Gott zu reden? Das ist wie über ein Nichts.
Ja.
Ich glaube, hier hat Kant voll gesiegt. Leider.
Naja, Kant hat ja noch gesagt, wir brauchen irgendwie das Postulat Gottes. Ja, irgendwie so eine letzte Größe, weil wir nicht alles erklären können. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Ja. Jetzt würde man natürlich jeden Philosophen, der ein Postulat Gottes aufstellt, fragen, nimmst du es denn ernst, dein Postulat? Wenn du es nur ein Postulat sein lässt. Also wenn man es braucht, und auch wenn du es brauchst, musst du dann nicht deine Beziehung zu diesem Gott sozusagen klären, und kommst du dann an den ganzen Gottesdiensten zum Beispiel vorbei? Nicht? Das wäre die Rückfrage. Aber ich gehe jetzt von Ihrer Frage aus. Ja, da stimme ich vollkommen zu. Ich glaube, dass wir eine neue Form von religiösem Analphabetismus haben. Also einer sozusagen Unfähigkeit, die Sprache des Glaubens zu sprechen, aber sie zunächst mal auch zu lesen, zu verstehen. Nun ist Analphabetismus kein moralisches Problem, sondern Analphabetismus ist ein soziales Problem. Und deswegen muss man auch durch soziale Maßnahmen und nicht durch erhobenen Zeigefinger, durch soziale Maßnahmen versuchen, das Problem des Analphabetismus zu bekämpfen. Was wir, denke ich, brauchen, ist eine Alphabetisierungskampagne. Und für mich ist auch diese Synode in Rom zur Neuevangelisierung also dann richtig, wenn sie sich als ein Auftakt zu einer Realphabetisierung versteht, sodass die Gläubigen die Sprache des Glaubens verstehen, also die Gläubigen und die nicht ganz so Gläubigen die Sprache des Glaubens verstehen können und auch tatsächlich sprechen können. Das ist tatsächlich der Schlüssel zum Ganzen.
Ja? Sie haben richtig reagiert, genau das war meine Frage. Liegt es nicht an der Erziehung? Ist nicht, um es scharf zu sagen, Josef und seine Brüder durch Pumuckl ersetzt?
Also jetzt muss ich mal gestehen, ich habe auch erst Pumuckl gelesen und dann Josef und seine Brüder. Alles hat seine Zeit. Ne?
Aber nicht dabei geblieben.
Das ist genau der Punkt, sozusagen, wo man reinwachsen kann. Also wenn ich da so sagen darf, die Synode und die deutschen Bischöfe und viele setzen schon sehr große Hoffnungen in die Familien. Denn also sicherlich ist es so, dass dort, wo eine Familie intakt ist, die Chancen, dass wirklich sozusagen über den Glauben mal gesprochen wird, und das, es muss ja nicht immer explizit sein, dass sozusagen auch eine Beheimatung geschehen kann, hier höre ich hin, aus der heraus dann auch so ein Glaubensbewusstsein implizit oder explizit entstehen kann. Die eigentlichen Probleme sind vielleicht am wenigsten die funktionierenden Familien. Die Probleme sind sehr viel größer, wo eben halt auch die Lebensverhältnisse sehr viel schwieriger sind. Und da ist wenigstens sozusagen erkannt worden, dass man an der Stelle den größten Bedarf hat, aber wer hat sozusagen die Zauberformel für die Hand? Ne? Ich nehme jetzt mal aus meiner universitären Perspektive einen Aspekt auf. Ne? Schule, Religionsunterricht. Noch haben wir Schulpflicht und noch ist Religion ordentliches Lehrfach und möge es möglichst so bleiben. Für mich ist der Religionsunterricht von der ersten Klasse an, man darf ihn nicht überfordern, es sind nur wenige Stunden in der Woche, aber es ist eine große Chance, genau diese Alphabetisierung durchzuführen, an der es mangelt. Ich will es mal so sagen, etwas zugespitzt und angreifbar. Kinder, die eingeschult werden, können, bitte, das gilt nicht für alle, können nicht lesen, können nicht rechnen, können nicht schreiben, können nicht beten. Nach der vierten Klasse wird erwartet, dass sie lesen, schreiben und rechnen können. Sollte man vielleicht auch mal als Ziel des Religionsunterrichtes angeben, dass sie beten können? Im Sinne von, sie verstehen Gebete, ja? Sie haben die Möglichkeit, in der Welt des Gebetes sich zu orientieren und sich selber auszudrücken. Ich weiß, dass es andere religionspädagogische Konzepte gibt, die auch gut begründet sind. Aber sozusagen Aufklärung über Religion ist ein Schlag ins Wasser, wenn es keine Beheimatung in der Religion gibt. Und deswegen meine ich, muss da nochmal sozusagen unter diesem Aspekt der Alphabetisierung, ist total umstritten, aber muss nochmal sozusagen nachgehalten werden. Ich meine, dass sich die kulturellen, die sozialen, die Bildungsumfelder so dramatisch verändert haben, dass da auch nochmal über den Ort des Religionsunterrichts neu nachgedacht werden muss. Kann ich aber als Neutestamentler nur sozusagen von außen sagen und dafür werben.
Professor Söding, was könnten Sie für eine Erklärung dafür geben, dass die evangelischen Theologen, zumindest unserer Generation vorher schon, eine sehr große Nähe zur Aufklärung hatten und immer viel mit der Aufklärung gearbeitet haben und zweitens heute auch gesellschaftlich immer gegen zur Abgrenzung gegenüber dem Islam gesagt wird, ja, wir hatten ja in Europa die Aufklärung. Mhm. Also dadurch will man sich wohl qualitativ aufwerten oder wie? Also zu diesem Fragenkomplex eine Frage. Vielen Dank.
Ja, das ist natürlich selber nochmal sozusagen gigantisch, ne? Diese Frage. Wie man die Aufklärung sieht, ist meines Erachtens schon wichtig. Also für auch die Frage, wie heutig und wie zukunftsfähig sozusagen Christen sind. Nicht? Die Aufklärung ist eben halt doch sozusagen die Fähigkeit, diese ganze Kulturgeschichte, die vom Christentum sehr stark dominiert gewesen ist, in unseren Kulturkreisen nochmal von außen zu betrachten. Und mit einem Anspruch aufzutreten, der da lautet, ich glaube euch erstmal gar nichts, ich denke alles selbst. Das Problem ist, dass diese Aufklärung am Anspruch durchaus ja auch bei Spinoza ja, theologische Gründe hatte. Der wollte ja nicht antitheologisch sein, der wollte ja die große Harmonie von sozusagen Naturwissenschaft und Theologie ausrufen. Das hieß damals Physikotheologie, das war sozusagen die moderne Theologie dieser Zeit. Also bloß keine Unterschiede und keine Differenzierung. So, und jetzt meine ich persönlich, dass letztendlich durch die Aufklärung, also durch diese Kritik von außen, das Christentum eher profitiert hat, weil es nämlich sozusagen zur Erkenntnis seiner selbst gekommen ist. Ja? Nur durch Kritik, nur durch, dass da jemand auftritt und sagt, es könnte auch alles ganz anders sein, kommt man ja sozusagen aus dem Strom des Selbstverständlichen heraus und wird eben halt so in ein Denken auch hineingeführt, das letztendlich dem Glauben nicht schadet. Das Problem ist nur, wenn die Weltbildvoraussetzungen, unter denen die Aufklärer, denen ich das gar nicht vorwerfen möchte, zu ihrer Zeit gestanden haben, wenn die einfach sozusagen wie die neuen Dogmen gesetzt werden und damit definieren, was man überhaupt vernünftigerweise auch nur glauben kann. Also ich habe keine Probleme jetzt mit Darwin und der Evolutionstheorie. Ja. Nur die Evolution bringt keinen Messias hervor. Ja. Wenn wirklich Darwin alles erklären würde, dann brauchten wir uns, dann können wir vielleicht noch über evolutionäre Vorteile von Sozialverhalten nachdenken. Ja? Aber das ist ja so dünn. Also damit können wir, denke ich, also unser Leben nicht gestalten. Wir setzen alle eigentlich in unserem alltäglichen Leben darauf, dass Darwin die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Ne? So, und wenn man auf solche dialektischen Zusammenhänge kommt, dann ist das meines Erachtens also eine Theologie, die ihre Lektion gelernt hat, ohne dass sie sich mit Haut und Haaren eben halt den denkerischen Voraussetzungen einer frühen Aufklärung verschreibt. Wenn ich jetzt auf die Philosophie schaue, ja, also das berühmte Buch von Horkheimer und Adorno über die Dialektik der Aufklärung, also die Notwendigkeit, die Aufklärung über sich selber hinauszuführen, ist ja in der Philosophie selbst angekommen. Da brauche ich als Theologe nicht unphilosophischer zu sein, als es die Philosophie ist. Vielleicht darf ich noch eine kleine Geschichte, weil das auch manchmal anders, also theologiegeschichtliche Erinnerung noch formulieren. Die historisch-kritische Exegese ist kein Kind des Protestantismus, sondern die historisch-kritische Exegese ist aus dem Humanismus entstanden. Der Humanismus hat seine Wurzeln in Italien. Italien ist kein Land der Reformation. Dass man sich an den Quellentexten orientiert hat, dass man wieder Griechisch und Latein gelesen hat, das hat mit Martin Luther gar nichts zu tun. Es ist nur so, dass die Reformation dann auch von diesem humanistischen Aufbruch profitiert hat und sehr viel stärker auf diese Karte gesetzt hat. Aber der erste Theologe, der es gewagt hat, die mosaische Verfasserschaft der Tora zu bezweifeln, war ein katholischer Oratorianerpater Richard Simon in Frankreich. Und der hat das gemacht, weil er das protestantische Sola Scriptura-Prinzip attackieren wollte. Der wollte sagen, die Bibel ist Tradition. Und zwar von Anfang an. Eine jüdische Tradition und eine christliche Tradition. Und das zeige ich euch am schwierigsten und heikelsten Punkt, nämlich, dass Mose nicht der Verfasser der Tora, des Pentateuch, sein kann, weil es da eine Reihe von Anachronismen gibt. Das ist am Anfang mit Imprimatur erschienen und dann ist das in die Mühlen der Gegenreformation geraten und dann ist diese Linie im Katholizismus nicht weiter vertreten worden und das war eines der intellektuellen Desaster, die die katholische Kirche eben halt in der Aufklärung, nach der Aufklärung erlebt hat. Das hat erst sozusagen 200 Jahre gedauert, bis man sich dann von solchen Abbrüchen erholt hat. Man hat es abgebrochen, ich habe versucht, ja von Immunisierung zu sprechen. Ja, also man wusste, da ist was falsch unter den Voraussetzungen, unter denen diese Offenbarungskritik antritt. Aber man hatte offensichtlich nicht die Kraft, diesen Diskurs auf Augenhöhe ganz offen zu führen. Da brauchte man andere philosophische Bündnispartner, bis man sich das wieder getraut hat.
Herr Professor, ich sage, darum ist die Kritik so. Die Bibel ist übersetzt von Hebräisch. Und alle Sprachen kannst du manche Worte nicht übersetzen. Das ist normal. Aber ich, wenn ich habe ein Wund, weiß ich nicht, da sage ich immer, was ist unmöglich für Gott? Alles ist möglich. Und da bin ich wieder auf die richtige Seite. Und noch die andere Seite, eine Frage noch. Die Juden warten noch auf Protekt. Sie glauben nicht an Jesus, der ist der Sohn Gottes. Ja? Und da ist dann der Streit zwischen Leute.
Ja, das ist ganz richtig. Also die Bibel ist sozusagen erstmal ein Textbuch, und der muss übersetzt werden. Der kann auch übersetzt werden. Innerhalb des Judentums hat es lange Zeit eine gewisse Reserve gegeben, aber das erste große Übersetzungswerk, von dem wir wissen, ist die Übertragung der hebräischen Bibel ins Griechische, die sogenannte Septuaginta in Alexandria, wo jetzt sehr viel los ist, auch rund um die Bibliothek von Alexandria, wo das Ganze gespielt haben soll und organisiert worden ist. Einen ganz kurzen Moment bleibe ich nochmal bei diesem Gedanken unter zwei Aspekten. Das eine, das Christentum selber ist dann eine Religion, die diese Übersetzungsarbeit noch sehr viel stärker forciert hat. Denken Sie mal nur an das Pfingstwunder. Da kommen Menschen aus aller Herren Länder zusammen, weit vom Osten, vom Norden, vom Süden und vom Westen. Und alle können das Evangelium, die großen Taten Gottes, in ihrer eigenen Sprache verstehen. Das bedeutet doch, dass es keine privilegierte Sprache gibt. Sie können das Evangelium auf Deutsch und auf Griechisch und auf Suaheli und auf Mandarin und so weiter immer kommunizieren. Wir brauchen das Hebräische und das Aramäische und das Griechische nur, damit unsere Übersetzungen der Bibel sozusagen am Urtext kontrolliert werden. Aber Übersetzungen, die gehören dazu, weil man in jeder Sprache dieser Welt, weil jede Sprache dieser Welt zur Muttersprache des Glaubens werden kann. Das ist im Koran keineswegs so. Deswegen gibt es da ganz andere Debatten über die Möglichkeit und Notwendigkeit der Übersetzung. Jetzt möchte ich noch was Zweites sagen. Jede Übersetzung ist ja auch eine Übertragung in meine Zeit, in meine Sprache. Da wird nicht nur ein Problem gelöst, dass ich zum Beispiel nicht genug Griechisch oder Hebräisch kann, sondern da wird ja auch sozusagen das Evangelium ernst genommen. Denn das Evangelium, wenn es nur eine Größe der Vergangenheit wäre, wäre ja am Ende von mir distanziert. Das Evangelium, von dessen Wahrheit ich in dem ersten Teil meines Vortrags zu sprechen versucht habe, ist aber eines, das konstitutiv an eine bestimmte Vergangenheit gebunden ist, weil es Menschen braucht, die ursprünglich für dieses Evangelium eingestanden ist, die aber etwas bezeugt haben, was jeweils gegenwärtig ist. Was ich mir jeweils als mein Wort für mein Leben, was wir uns als unser Wort für unser Leben zu erschließen haben. Von daher ist die Übersetzung eben halt auch nicht nur Notfall, sondern es ist auch der Ernstfall, ein bestimmter Ernstfall der Evangelisierung. Ja? Also das ist, denke ich, sozusagen zu diesem Thema zu sagen, seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand sagt, das Neue Testament ist verfälscht und ich kann das rückübersetzen und dann wird es wieder richtig. Das funktioniert nicht so richtig. Mir ist das mal passiert, dass ich einen Text auf Deutsch für einen dieser ökumenischen Kreise geschrieben habe. Der ist dann ins Englische übersetzt worden und durch einen Regiefehler ist dieser englische Text wieder ins Deutsch zurückübersetzt worden. Und den habe ich dann per Mail zugeschickt und gekriegt. Nur konnte ich ja vergleichen. Also was habe ich geschrieben und was kommt jetzt zurück? Es stimmt kein, der Sinn ist so ungefähr derselbe. Es stimmt kein Wort, bis auf und so weiter. Ja? Manchmal denke ich, oh, die doppelte Übersetzung hättest du selber schreiben sollen. Ja? Hatte ich aber nicht geschrieben. Aber manchmal habe ich auch gedacht, Mensch, du hast doch eigentlich was anderes gemeint. Und so geht das auch. Jesus hat Aramäisch gesprochen, das Neue Testament ist auf Griechisch. Wenn man es jetzt wieder zurück übersetzt, naja. Okay, manchmal hat man Treffer, manchmal hat man keinen Treffer. Diese Übersetzungen, nicht, die gehören zum Charme der Wahrheit des Evangeliums dazu.
Eine letzte Frage noch.
Herr Söding, zunächst mal ganz herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag und die Diskussion. Ich sage das ausdrücklich, damit man nicht falsch versteht, was ich jetzt noch hinzufügen möchte.
Jetzt kommt Kritik.
Nein, nicht die Kritik, überhaupt keine Kritik. Nein, eine Ergänzung.
Ja.
Sie haben die Evolution nur kurz angesprochen in einer Diskussionsbemerkung. Und Evolution, Sie haben es auf Darwin bezogen, aber Evolution fängt mit dem Urknall an. Und man kann sie wirklich nur verstehen, wenn man auf diesen Ursprung zurückgeht. Und der Urknall ist ja nicht nur, es gibt da zwei, die am Anfang stehen. Einer von denen ist ja übrigens ein katholischer Priester, der entscheidende, der Georges Lemaître, einer meiner akademischen Lehrer übrigens, nebenbei. Und aber Sie haben den Satz gesprochen, Sie haben kein Problem mit der Evolution. Ich meine, die Theologie müsste weit darüber hinausgehen. Die Evolution, wenn man sie wirklich versteht, ausgeht vom Urknall, ist solch eine wunderbare Sache, auch aus christlicher, auch aus katholischer Sicht, eine absolut wunderbare Sache. Ich bin der Meinung, die Theologie müsste eben über diesen Standpunkt, ich habe kein Problem damit, weit hinausgehen, sie müsste sich integrieren in die Theologie. Sie müsste also, die Evolution müsste Teil unserer Betrachtung der Welt sein. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, auch uns Menschen letztlich auf den Menschen hin geschaffen hat, auf diese Weise, dann kann das nicht irrelevant sein für unser christliches Verständnis. Und das ist mein großer Wunsch an die Theologie, dass man auch sich damit einmal stärker auseinandersetzt und nicht nur den Standpunkt einnimmt, ich habe kein Problem damit.
Okay. Ja, also das schreibe ich mir im Moment in die Ohren. Die Formulierung war ein bisschen flapsig, ja, und sollte jetzt nicht das Ende der Fahnenstange bezeichnen, sondern eigentlich wollte ich die Diskussion vermeiden und sagen, naja, also wir brauchen uns eigentlich nicht prinzipiell darüber zu streiten. Einen Satz, vielleicht haben Sie den noch im Gedächtnis, den ich aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes erschlossen habe. Man könne sozusagen mit einer Art moralischer Gewissheit aus der Tatsache, dass etwas geworden ist, darauf zurückschließen, dass es jemanden geben muss, der es gemacht hat. Ja, das ist ja sozusagen relativ klares, aber wie ich finde, also hartes Argument, was so einige philosophische Kritik ausgehalten hat und auch nach wie vor aushalten kann. Das kann man positiv wenden und einen Ansatzpunkt dafür liefern, dass mir eben halt die Physik, die Biologie einen Blick erlaubt in das Buch der Natur, das eben halt theologisch betrachtet das Buch der Schöpfung ist. Und jetzt brauche ich beim Blick in das Buch der Natur nicht identisch dasselbe zu finden wie das, was ich beim Blick in das Buch der Bücher, in die Bibel finde, weil die Bibel jetzt nicht unter den Voraussetzungen naturwissenschaftlicher Erkenntnis des 17., 18., 19., 20. Jahrhunderts geschrieben worden ist. Ich brauche die Bibel aber auch nicht ad acta zu legen, weil sie mir eben halt eine bestimmte Sicht Gottes zeigt oder eine Sicht der Welt zeigt, die man nur wahrnehmen kann, wenn man mit den Augen des Herzens, mit dem Wissen des Glaubens auf die Welt schauen kann. Das kann mir jetzt umgekehrt kein Naturwissenschaftler in seinem Labor simulieren. Ja, vielleicht kann mir ein Hirnforscher irgendwann mal zeigen, welche Regionen meines Hirns angesprochen werden, wenn ich bete. Ja, vielleicht geht das, vielleicht geht das nicht. Das beweist mir nicht, dass es Gott gibt. Ja, aber es zeigt mir, als ein Mensch, der ich an Gott glaube, dass es sozusagen einen Sinn der Schöpfung gibt und dass auch manches, was die Bibel sagt, über sozusagen das Verstreichen der Zeit wahr ist und dass im Menschen Geist und Leib und Seele eng verbunden sind. Ja? Ich brauche jetzt keinen nachträglichen Beweis dafür, weil sich das für mich theologisch schlüssig ergibt, aber ich kann es sozusagen mir zeigen lassen durch die Naturwissenschaften, mir etwas zeigen lassen, was ich als Exeget nicht sehen kann, mit meinen Methoden. Ja, das wäre sozusagen eher mein Ansatz an der Stelle.
Ja, Herr Professor Söding, wenn man Sie so reden hört, bekommt man Lust, Geschmack, selbst als Priester noch einmal Theologie zu studieren. Wir sagen ganz herzlich Dank für Ihren sehr, sehr wunderschönen Vortrag. Danke für Ihr Kommen. Ja.